Die Szene 71 aus dem Leben von Horst, dem Menschen, der seinen verschlungenen Pfad erläutert. Die Szene lautet Gucialoca, der geheime Ort. Und sie spielt im Jahr 2003. Ich fühle mich seit gut 7 Jahren der buddhistischen Gemeinschaft Triratna zugehörig. Seit 3 Jahren war ich Mitra, seit 2 Jahren im Ordinationsprozess und in nochmal 2, 3 Jahren, so hoffte ich, ordiniert zu werden. Männer, die in Europa in der Triratna-Tradition ordiniert werden, begeben sich normalerweise auf ein 4-Monats-Retreat nach Gucialoca und werden dort ordiniert. Da dieser Zeitpunkt nicht langfristig planbar ist und ich damals auch Klassenlehrer in 2 Schulklassen war, wäre für mich eine Ordination dort nicht in Frage gekommen, sondern nur die Kurzvariante von 2 Wochen, was gewiss schade gewesen wäre. Aber ich hatte von Freunden, die bereits in Gucialoca waren, sei es zu einem Ordinationsretreat oder vielleicht zu einem Arbeitseinsatz, von denen hatte ich von dem ganz besonderen Flair dieses Ortes in den Bergen Spaniens gehört. Und Lutz, ein Mitra aus Minden, der mit mir eine Studiengruppe besuchte, hat uns in einem Dia-Vortrag Gucialoca vorgestellt. Er war dort zuvor bei einem Arbeitsretreat, in dem sie Meditationshütten für Einzelklausuren gebaut hatten. Und von da an stand mein Entschluss fest, eine solche Einzelklausur wollte ich machen. Bereits 1 Jahr zuvor hatte ich daher eine Hütte dort gebucht, für 2 Wochen, für die Herbstferien des Jahres 2003. Das waren die beiden letzten Oktoberwochen. Und dafür hatte ich gebucht die Meditationshütte Darsendo. Jede Meditationshütte, es gibt so 4, 5, oder gab es jedenfalls damals, hat einen entsprechenden Namen. Ja, und es ging am 16. Oktober los, morgens früh mit der Bahn. Da ich aus Klimaschutzgründen Flugreisen nach Möglichkeit vermeide, und ich muss sagen, im letzten Vierteljahrhundert ist das mir sogar mit vollem Erfolg gelungen. Aus diesem Grund also war das eine längere Bahnreise, die in einem Tag gar nicht zu schaffen ist. Ich hatte daher eine Übernachtung eingeplant in Barcelona. Am 17. sollte es dann weitergehen, also fuhr ich über Basel, Genf und Lyon nach Barcelona, wo ich am Abend eintraf. In der katalanischen Metropole ist es sehr schwierig, eine günstige Unterkunft zu bekommen. Und so hatte ich stundenlang im Internet gesucht, bis ich etwas Passendes gefunden hatte, leider am entgegengesetzten Ende der Stadt. Und ich war bereits seit morgens um 5 Uhr unterwegs und um 22 Uhr am Abend kam ich endlich an der Herberge an und stand dort vor verschlossener Tür. Und als es mir nach einer Weile gelang, Kontakt mit der Vermieterin aufzunehmen, erfuhr ich, ich sei einen Tag zu früh dran. Und der Fensterladen schloss ich wieder. Endgültig. Ich sah auf meiner Reservierung nach, tatsächlich. Da stand das Datum von morgen. Bei dem Reservierungsprogramm im Internet musste man dummerweise das Anfangs- und Enddatum bei jedem Versuch erneut eingeben. Und es waren weit über 20 Versuche, bis ich fündig geworden war. Immer musste ich eingeben vom 16.10.2003 bis zum 17.10.2003. Und irgendwann, vielleicht beim 37. Mal, muss ich wohl eingegeben haben vom 17.10. Nein. Also, erneut 1,5 Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Hauptbahnhof, wo ich um Mitternacht ankam. Der Bahnhof hat nachts geschlossen, Öffnung um 5 Uhr morgens. Etwa 200 Leute lagerten auf den Straßen ringsum und warteten auch auf die Bahnhofsöffnung am Morgen. Ich legte mich ebenso auf den Gehsteig, konnte jedoch nicht einschlafen. Dann meldete sich mein Darm. Also ging ich die restliche Nacht auf und ab, erst in der Hoffnung, eine äußerst abgelegene Ecke zu finden, oder vielleicht sogar ein öffentliches WC oder eine offene Gaststätte, um mich endlich erleichtern zu können. Fehlanzeige. Überall Leute, die auch nicht schlafen konnten. Also mit Gänsehaut, teilweise mit Schüttelfrost und mit krampfhaft zusammengepetzten Schließmuskeln bis 5 Uhr morgens aussah. Dann der Run mit Gepäck zum Bahnhof aufs WC. Welche Erleichterung nach einer peinvollen Nacht. Anschließend nahm ich den ersten Schnellzug nach Barcelona, von Barcelona nach Alicante, dann mit der Regionalbahn von dort nach Villajoyosa. Dort sollte ich am Nachmittag von einem Geländewagen des Retreatzentrums abgeholt werden. Villajoyosa ist eines dieser typischen Touristenstädtchen an der spanischen Küste. Sommer total überlaufen, jetzt mit Oktober allmählich zur Ruhe gekommen. Ich verbrachte die Zeit damit, zunächst die Uferpromenade abzugehen und in den noch geöffneten Restaurants die Preise zu vergleichen. Gegen Mittag hatte ich mir einen Überblick verschafft und setzte mich auf die sonnige Terrasse einer Pizzeria. Ich aß etwas, trank etwas und las etwas. Irgendwann nahmen am Nebentisch zwei andere Ausländer Platz und unterhielten sich auf Englisch. Ich schnappte so Satzfetzen auf. After the airport, back to Villajoyosa. Oh, German guy. Yes, solitary in Guccialoca. Who? Ich war elektrisiert. Die sprachen von mir? Tatsächlich, es stellte sich heraus, dass es die Leute waren, die mich Stunden später hier am Bahnhof abholen sollten. Also wurde umdisponiert und ich fuhr mit den beiden im Geländewagen zunächst zum Flugplatz von Alicante, wo noch ein Brett abgeholt wurde. Anschließend ging es in die Berge, wo wir 36 Stunden nach meiner Abreise in Großauheim ankamen. Die Fahrt ging in ein abgelegenes Tal, das zur Hälfte dem Triratner Orden gehört. Die andere Hälfte gehört einer obskuren katholischen Organisation, ich glaube dem Opus Dei. Am Eingang begrüßt uns ein Schild in Katalan, der Regionalsprache. Guccialoca, el Monsecret, Comunitat Monastic Buddhista. Guccialoca, die Welt im Verborgenen. Klösterliche buddhistische Gemeinschaft. Heute, also an diesem Tag und außerdem am letzten Tag in 2 Wochen, war ich jeweils zum Abendessen bei den Bewohnern dieser klösterlichen Gemeinschaft zu Gast. Die übrige Zeit würde ich allein im Schweigen mit Meditieren, Reflektieren, Hausarbeit und Spaziergängen verbringen. Ich bekam eine Einweisung, lernte, wie ich mich versorgen sollte und welche Gefahren durch Unwetter, Schlangen, Skorpione und bei Bergwanderungen mich erwarteten. Was ich zunächst am problematischsten fand, war die Wasserversorgung. Es gab kein fließendes Wasser. In einigen hundert Metern Entfernung befand sich eine Zisterne, in der Regenwasser aufgefangen wurde, das als Trinkwasser diente. Da dieses Wasser dort monatelang in der sommerlichen Hitze im Freien gestanden hatte, nahm ich mir vor, nur abgekochtes Wasser zu trinken. Auf dem Dach von Dasendo, meiner Hütte, befand sich ein Betonzylinder, in den vor einiger Zeit Wasser aus der Zisterne nachgefüllt worden war. Man bedeutete mir, ich solle versuchen, mit diesem Wasser für die 2 Wochen auszukommen. Also stieg ich kaum, dass die anderen gegangen waren, als erstes auf mein Dach, um meinen Wasservorrat zu inspizieren. Ich wollte wissen, wie viel Wasser mir denn dann täglich zur Verfügung stünde. Daher musste ich den Zylinder ausmessen. Da ich kein Maßband bei mir hatte, nahm ich mit einem Karo-Papiermaß. Die Kantenlänge eines Kästchens beträgt 5 mm. Ich maß so die Höhe des Wasserstandes im Zylinder, den Durchmesser, versuchte mir die Zylinderformel abzuleiten und stellte fest, wenn die Verdunstung des Wassers nicht mehr als 2% pro Tag beträgt, müsste ich die 2 Wochen täglich mit etwa 9 Liter Wasser auskommen. So viel hätte ich zur Verfügung, und zwar zum Trinken, zum Kochen, zum Abwaschen, zur Körperpflege, Zähneputzen, Toilettenspülung und so weiter. Insgesamt 9 Liter. Ganz schön ambitioniert. Für wie selbstverständlich wie doch allmählich absolut nicht selbstverständliche Dinge, wie die Versorgung mit ausreichend Trinkwasser erhalten. Nun gut, für die Toilette braucht man nicht viel Wasser. Die Toilette, naja, da war so eine Betonplatte auf dem Boden. Und in der befand sich ein Loch, das mit so einer Art Stein abgedeckt wurde. Entfernt man diesen Stein und platziert sein Gesäß so über dem offenen Loch, dass man möglichst nicht den Rand verschmutzt, und ja, und dann versucht man gut zu treffen. Gelingt das, braucht man gar kein Wasser. Würde man hingegen alles Wasser, wie es in eines was in eine Gießkanne passt, verwenden, hätte man dafür mehr als eine ganze Tagesration an Wasser verbraucht. Also nichts mehr mit Trinken, Kochen, Waschen, Spülen. Sparsamkeit war angesagt. Oder wie wir sagen, mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich mich. In meiner Hütte war auf der einen Seite das Bett, daneben stand ein kleiner Klapptisch am Fenster, darauf die Gaslampe, neben dem Tisch mein kleiner Schrein, etwa 1,5 Meter von diesem entfernt mein Meditationssitz, und auf der anderen Seite ebenfalls ein Fenster und ja, so eine Art Küchenzeile. Relativ klein, aber völlig ausreichend für eine Person. Noch etwas, da ich Spinnen äußerst unangenehm empfinde und die Hütte natürlich nicht dicht ist, hatte ich befürchtet, dass jedes Krabbeln auf mir in der Nacht eine Panik auslösen könnte. Daher ging ich jeden Abend meinen Raum ab und suchte die Spinnen, etwa 10 bis 15 pro Abend. Mittels einem Pappdeckel und einem Glas fing ich sie und brachte sie in einige Entfernung von meiner Hütte. Außerdem hatte ich mir einen ganzen Vorrat an Kerzen mitgebracht. Da jede dieser Kerzen 5 Stunden brennt, kam ich pro Nacht mit 3 Kerzen aus. Alle 4 Stunden steckte ich eine neue Kerze an und konnte so sehen, wann immer mich etwas in der Nacht beunruhigte. Und das wiederum fand ich sehr beruhigend. Ja. Bei der Beschreibung hatte ich noch nicht gesagt, neben meinem Meditationssitz befand sich auch ein ziemlich kleiner und ziemlich primitiver Ofen, den ich allerdings niemals anmachte, obwohl es abends und nachts hier in den Bergen, 800 Meter hoch war das, schon empfindlich kühl wurde. Ja, anfangs muss ich sagen, stellte sich die Meditationspraxis sehr mühsam an. Nun gut, ich hatte die letzte Nacht in Großauheim höchstens 4 Stunden und die Nacht darauf in Barcelona gar nicht geschlafen. Dass mein erster und zweiter Tag noch von Schläfrigkeit durchdrungen war, verwunderte mich kein bisschen. Aber das war nicht einmal mein Hauptproblem. Das Problem, das ich einstellte, war vielmehr ein ganz anderes. Eines, von dem ich gedacht hatte, ich hätte es längst hinter mir gelassen. Das Problem war gewissermaßen eine Frau. Oder besser nicht die Frau war das Problem, sondern mein Denken. Eine Art Sehnsucht, etwas ganz Merkwürdiges war geschehen. Seit einem Jahr bot ich 14 täglich Meditationsabend in meiner kleinen Mansardenwohnung an. Darüber habe ich in Szene 57 mit dem Titel der Vier-Stunden-Plan, der Vier-Stufen-Plan berichtet. Ja, und am Freitagmorgen, also am Tag nach dem Meditationsabend, war ich von Großauheim Richtung Gutjaluka gestartet. Am Donnerstag hatte ich noch einmal einen Meditationsabend abgehalten, wie üblich mit sehr kleiner Besetzung, außer mir zwei oder drei Leute, darunter eine neue Person. Ich nenne sie hier Sandra. Sandra kam schon eine Stunde früher, wollte mit mir reden. Sie hatte schon vorher Kontakt zu Triratna, hatte während ihres Studiums in England bei Triratna praktiziert und hatte auch bereits ein Retreat in Krühude. Das Retreatzentrum habe ich auch hier vorgestellt unter Szene 46. Ja, das hatte sie auch schon absolviert. Und sie hatte so was ganz Besonderes an sich. Sie war sehr offen, sehr rezeptiv, hörte zu, erzählte auch viel von sich selbst und sie hielt dabei beständig Augenkontakt. Sie ging auch nicht, wie das viele Frauen tun, auf Distanz, sondern stand ganz nah, sah mir beim Reden in die Augen. Und diese sehr junge Frau, ich hatte sie auch vielleicht 22 geschätzt, und hätte sie nicht von ihrem Studium erzählt, vermutlich auch noch jünger, die ging mir einfach nicht aus dem Sinn. Nicht, wenn ich meditierte, auch auf dem Weg nach Spanien im Zug schon nicht, und auch nicht, wenn ich abends zu Bett ging und versuchte zu schlafen. Und immer wenn ich mich in Meditation setzte, kehrte sie in meinen Geist zurück, aus dem ich sie doch zu vertreiben versuchte. Ich will meditieren und nicht tagträumen. Als ich am dritten Tag endlich zugeben musste, dass die Versuche, sie zu negieren, zu verdrängen, nicht funktionierte, nahm ich mir vor, zu untersuchen, was da in mir vorging. Und ich musste feststellen, dass es in mir so etwas wie eine ungestillte Sehnsucht gab. Es war jetzt 7 Jahre her, dass Ellie, die Mutter meiner Kinder, die faktische Trennung von mir vollzogen hatte. Wir lebten zwar noch im gleichen Haus und unterhielten uns auch miteinander, ich konnte mich mit Ellie trefflich über die politische Lage, über die Firmenpolitik des Volkswagen-Konzerns und die Gefahren des Neoliberalismus unterhalten. Aber es war absolut unmöglich, sich mit ihr über so etwas wie Gefühle, Empfindungen zu unterhalten. Über etwas sehr Persönliches. Da wurde sofort abgeblockt. Ja, und an diesem Dienstagnachmittag in Gutjaluka beschäftigte ich mich sehr intensiv mit dem, was da in meinem Inneren vorging und stellte 3 Dinge fest, die Ursache meiner Sehnsucht waren. Das erste ist, ich brauche jemanden, mit dem ich mich wirklich unterhalten kann, offen und ehrlich über alles, auch über Persönliches. Jemand, der mir zuhört, mir Feedback gibt, der offen ist, sich auch wirklich selbst öffnet und so Vertrauen schafft. Diese Empfindung hatte ich am Donnerstag zuvor bei Sandra erstmals seit sehr, sehr langem, vielleicht erstmals überhaupt gehabt. Ja, und zweitens, mir fehle Zärtlichkeit. Selbst zu der Zeit, als meine Ehe mit Eleonore äußerlich noch intakt war, gab es so gut wie nie liebevolle Zärtlichkeit. Vertrautheit, die ja auch ein Aspekt von Offenheit, von sich öffnen können ist. Ja, und drittens musste ich feststellen, hatte ich wohl auch das Kapitel Sexualität noch nicht völlig hinter mir gelassen. Das waren die drei Punkte, die zu meiner Unruhe in den letzten Tagen geführt hatten. Und sie waren genau in der Reihe wichtig, wie ich es oben beschrieben habe. Erstens offene Kommunikation. Ganz eindeutig an erster Stelle. Zweitens, auch nicht unbedeutend, Zärtlichkeit. Und drittens kam auch Sexualität dazu. Ja. Da das nunmehr geklärt war, wusste ich, dass ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland diese drei Punkte würde in Angriff nehmen müssen. Ich würde versuchen, eine Person zu finden, die mindestens mein Hauptbedürfnis, also mit tiefer Kommunikation, möglichst auch den zweiten Punkt, Zärtlichkeit, abdeckte. Und vielleicht sogar noch eine Möglichkeit für den letzten Punkt bot. Da das nun geklärt war und da Sandra, so sah ich das, für einen über 50-jährigen Mann bestimmt nicht die adäquate Bezugsperson sein konnte, musste ich sie jetzt nicht mehr in meinem Geist haben. Und das hat tatsächlich funktioniert. Von nun an verlief die Meditation so, wie ich das erwartet hatte, wie ich das erhofft hatte. Ich hatte meinen Frieden gefunden. In unmittelbarer Nähe von Dasendo, meiner Hütte, etwa 400 Meter entfernt, lag ein Stupa, ein buddhistisches Ehrenmal und ein Ritualplatz, in dem die Asche eines großen tibetischen Dharma-Lehrers liegt, von Dado Rinpoche, der von 1915 bis 1990 in Tibet und nach der Besetzung durch China in Indien lebte. Er war gewissermaßen der Hauptlehrer von Sangharakshita, dem Ordensstifter von Triratna. Dieser Ort wurde zu meinem Ritualplatz. Täglich unternahm ich eine Ein-Mann-Prozession von Dasendo zu Stupa, trug eine Kerze, eine Buddha-Figur und Räucherstäbchen mit mir, umrundete den Stupa in Gehmeditation und rezitierte dazu entweder etwas, das wir die Zufluchten und Vorsätze nennen, also ein buddhistisches Bekenntnis zusammen mit ethischen Vorsätzen, oder aber Mantras. Leider wurde die Anlage gegen Ende meiner Zeit in Gujjaloka von Wildschweinen ziemlich stark verwüstet. Sie versuchten offensichtlich in den Beeten nach Wurzeln, vielleicht Tulpenzwiebeln oder so. Also die schön angelegte Gartenanlage da drum war dann, alles andere als schön, nachdem die Wildschweine sich dort gütlich getan hatten. Apropos Wildschwein. Bei einer meiner Wanderungen in der Umgebung hatte ich eine Wirbelsäule gefunden. Der Rest des Wirbeltieres war vom Zahn der Zeit oder auch von Raubtieren verschlungen worden. Vermutlich handelte es sich um die Wirbelsäule eines Wildschweines. Auf jeden Fall war sie in Größe und Form in etwa so wie eine menschliche Wirbelsäule. Dies brachte mich auf die Idee einer Leichenfeldbetrachtung. Darunter versteht man eine Meditation, bei der man sich eine Leiche in verschiedenen Zerfallsstadien vorstellt und sich dabei vergegenwärtigt. Von gleicher Art bin ich auch. Auch ich werde dieses Schicksal haben. Das ist eine sehr intensive Betrachtung des Phänomens Vergänglichkeit. Anicca. Zweimal machte ich eine solche Leichenfeldbetrachtung und hielt dabei diese Wirbelsäule in meinen Händen. Das erste Mal bei Tag, das zweite Mal in der Nacht, bei Mondschein im Freien, es war sehr kalt. Es war eine äußerst tiefe, sehr erschütternde Erfahrung, von der ich froh bin, sie gemacht zu haben. Allerdings stellte ich auch nach der zweiten Meditation fest, dass ich dies nicht zu meiner Hauptpraxis machen möchte. Denn es verdüstert doch etwas den Geist. Im Gegensatz dazu ließen meine Streifzüge durch die wildromantische Region Ocheta mein Herz höher schlagen, meine Dankbarkeit voll aufblühen auf diesem wunderschönen Planeten, mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Wärme leben zu können. Was ich als etwas problematisch in Gujjaloka empfand, war die Ernährungssituation. Ich hatte ein Dasendo, eine Küchenzeile, und in den Schränken befand sich alles, was man braucht und was sich gut lagern lässt, also Nudeln, Reis, Cornflakes, Tee, solche Sachen. Außerdem gab es zweimal wöchentlich eine Versorgung mit frischem Gemüse. Eine Plastiktonne, also so ein Teil, wie man es in England als Mülltonne verwendet, befand sich unweit von Dasendo am Weg. Darin wurde von der Community, also der christlichen Gemeinschaft, Gemüse angeliefert, immer dienstags und freitags. An diesen Tagen fuhr jemand mit dem Land Rover zum Einkaufen. Und das Gemüse war immer sehr reichlich. Es war eine große Herausforderung, das zu kochen und nicht verderben zu lassen. Zu Hause kochte ich gar nicht, ernährte mich von selbstgebackenem Brot und einem veganen Aufstrich und Rohkostsalat. Hier aber war jetzt Kochen angesagt. Also kochte ich einen großen Eintopf für 3 Tage. Ja. Und da er so lecker schmeckte, aß ich im Lauf des ersten Tages auf. Es war ja noch so viel Gemüse und Kartoffeln da. Am nächsten Tag lief das dann so ähnlich. Also, es war schon eine ziemliche Fressakin. Und es wurde auch nicht dadurch besser, dass meine Spaziergänge durch Mandelhaine führen, deren Mandeln niemand mehr erntete, also außer mir. Wunderschön waren die Abende. Die Sonne ging über dem fernen Meer unter und bei Dunkelheit sah man in der Ferne, etwa 30 Kilometer entfernt, die Stadt Alicante mit ihren Lichtern. Und hier oben in Gujjaloka wähnte ich mich in einem entrückten, an einem himmlischen Ort, während da unten diese merkwürdige Welt mit ihrer Geschäftigkeit, ihrer Gschaftelhuberei war. Ich nannte diese entfernte Welt der Menschen den Planet Samsara, die Welt gewöhnlichen, mondänen Treibens, die mir so weit weg vorkam. Hier in Gujjaloka kam sie mir so weit weg wie nie sonst, in diesem verborgenen Ort Gujjaloka. So verbrachte ich meine Zeit mit Meditieren, Hausarbeit und einem ausführlichen Spaziergang von 3 Stunden in der Sonne des frühen Nachmittags. Ein denkwürdiges Ereignis war noch, dass ich eines Abends, nachdem ich bereits alle Spinnen nach draußen getragen hatte und mich gerade im Schein meiner Kerze zu Bett begeben wollte, tatsächlich noch eine kleine Spinne fand. Diesmal oben auf mein Bettgestell, ungefähr dort, wo mein Kopf gerade zu liegen kommen sollte. Ich fing also auch dieses Tier und wollte es gerade heraustragen. Dann sagte ich mir, dass ich jetzt doch nicht nochmal nach draußen wollte, denn es war stockfinster und regnete. Ich behielt also die Spinne im Glas auf dem Tisch, abgedeckt durch einen Pappdeckel. Und am nächsten Morgen, nachdem ich mich angekleidet hatte, wollte ich die Spinne nach draußen tragen. Ich nahm das Glas und wunderte mich. Nanu, warum hat denn diese Spinne 10 Beine? Ja, und die vorderen 2, die sehen so komisch aus, die haben hier kleine Greifzangen. Aha, es ist gar keine Spinne. Dann hatte ich wohl einen Skorpion im Bett, aber nur einen kleinen. Ich las schnell im Handbuch nach, dem Handbuch für besondere Vorfälle dort, und fand, wo sich Skorpione am wohlsten fühlen. Aha, an großen Steinen. Also brachte ich den Skorpion nach draußen, etwa 20 Meter von Dasendo entfernt, befand sich ein sehr großer Stein, ein Felsen. Dort setzte ich den Kleinen ab. Hier wird er sich sicher wohler fühlen als in einem weichen Bett. Und dann beim Abendessen am letzten Tag in der Community wurde ich gefragt, ob es denn irgendwelche Probleme gegeben hätte, vielleicht mit Schlangen oder Skorpionen. Ich sagte, no, not at all. Oh, that's not quite correct. There had once been a scorpion, but a very small one, a baby scorpion. Ich sagte, oh, a scorpion. Oh, what kind of scorpion? A black or white one? Ich überlegte. No, not black, not white. Something like a bit brownish, I think. Ungläubiges Gucken. Brownish? No. Perhaps nearly transparent? Und das konnte ich jetzt wirklich bestätigen. Yes, that's it. Nearly transparent. Oh, that's what we call the white one. Its poison is deadly. Naja, dachte ich mir. Und ich sagte, well, I don't think it was this dangerous. It was only a baby scorpion, you know? Ja, es war eine sehr intensive Zeit, eine gute Einzelklausur. Ich liebe Einzelklausuren und habe seitdem viele solche Solitäres unternommen. Die meisten davon in Deutschland und davon wie die meisten im Meditationsraum am Obermarkt. Einige auch in einem Haus in Henes, einem Ortsteil von Bad Hersfeld. Das Haus gehört übrigens Sandra, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Jups. Das ist eigentlich die Geschichte von Guccialoka gewesen. Zu den Einzelmeditationen brauche ich, glaube ich, nichts erzählen. Es waren einige sehr tiefe darin. Ich habe mich gefreut, nach langer Zeit mal wieder in den Dhyanas arbeiten zu können. Ja, das war gut. Soweit zu Guccialoka, dem verborgenen Ort.